Handbüchlein der Moral von Epiktet, aus dem Griechischen übersetzt von Kurz Steinmann. Erstens, worüber wir gebieten und worüber wir nicht gebieten. Über das eine gebieten wir, über das andere nicht. Wir gebieten über unser Begreifen, unseren Antrieb zum Handeln, unser Begehren und Meiden und mit einem Wort über alles, was von uns ausgeht. Nicht gebieten wir über unseren Körper, unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Machtstellung und mit einem Wort über alles, was nicht von uns ausgeht. Worüber wir gebieten, ist von Natur aus frei, kann nicht gehindert oder gehemmt werden. Worüber wir aber nicht gebieten, ist kraftlos, abhängig, kann gehindert werden und steht unter fremdem Einfluss. Denk also daran, wenn du das von Natur aus Abhängige für frei hältst und das Fremde für dein Eigen, so wird man deine Pläne durchkreuzen und du wirst klagen, die Fassung verlieren und mit Gott und der Welt hadern. Hältst du aber nur das für dein Eigentum, was wirklich dir gehört, das Fremde hingegen, wie es tatsächlich ist, für fremd, dann wird niemand je dich nötigen, niemand dich hindern, du wirst niemanden schelten, niemandem die Schuld geben, nie etwas wider Willen tun. Du wirst keinen Feind haben, niemand wird dir schaden, denn du kannst überhaupt keinen Schaden erleiden. Wenn du nun nach so hohen Zielen strebst, denke daran, dass du nicht mit nur mäßigem Mühen nach ihnen greifen darfst. Nein, du musst auf manches ganz verzichten, manches vorläufig aufschieben. Wenn du aber außerdem auch auf Macht und Reichtum aus bist, so wirst du vielleicht auch hierin scheitern, weil du zugleich nach jenem strebst. Auf alle Fälle wirst du das verfehlen, woraus allein Glück und Freiheit hervorgeht. Bemühe dich daher, jedem ärgerlichen Eindruck sofort entgegenzuhalten. Du bist nur ein Eindruck und ganz und gar nicht das, was du zu sein scheinst. Dann prüfe und begutachte den Eindruck nach den Regeln, die du kennst, vor allem nach der ersten Regel, ob der Eindruck zu tun hat mit Dingen, über die wir gebieten oder nicht gebieten. Und wenn er mit etwas zu tun hat, über das wir nicht gebieten, dann habe die Antwort zur Hand. Es geht mich nichts an. Zwei. Begehren und meiden. Bedenke, Begehren verheißt die Erreichung des Begehrten. Meiden verheißt, nicht dem anheimzufallen, was gemieden wird. Und wer mit seinem Begehren scheitert, ist unglücklich. Und wer dem anheimfällt, was er meiden möchte, ist auch unglücklich. Wenn du also von den Dingen, die du meisterst, nur das meidest, was gegen die Natur ist, so wirst du dem gewiss nicht anheimfallen, was du meidest. Wenn du aber Krankheit, Tod oder Armut zu entgehen suchst, wirst du unglücklich sein. Zieh also deine Abneigung von allen Dingen zurück, die wir nicht meistern, und übertrage sie auf das, was gegen die Natur ist, unter den Dingen, die wir meistern. Das Begehren aber gib vorläufig ganz auf. Denn wenn du etwas begehrst von dem, was wir nicht meistern, so wirst du notgedrungen unglücklich, und von den Dingen, die wir meistern und die du begehren solltest, hast du noch keinen rechten Begriff. Beschränke dich auf das Wollen und Nichtwollen, doch nicht verbissen, sondern mit Vorbehalt und Gleichmut. Bedenke das eigentliche Wesen der Dinge. Bei allem, was deine Seele verlockt oder dir einen Nutzen gewährt oder was du lieb hast, denke daran, dir immer wieder zu sagen, was es eigentlich ist. Fang dabei mit den unscheinbarsten Dingen an. Wenn du einen Krug liebst, so sag dir, es ist ein Krug, den ich liebe. Dann wirst du nämlich nicht deine Fassung verlieren, wenn er zerbricht. Wenn du dein Kind oder deine Frau küsst, so sage dir, es ist ein Mensch, den du küsst. Dann wirst du nämlich nicht die Fassung verlieren, wenn er stirbt. Ärger meiden, Haltung bewahren. Wenn du irgendetwas unternehmen willst, so mach dir klar, welcher Art das Unternehmen ist. Wenn du zum Beispiel zum Baden gehst, so stell dir vor, wie es in einer Badeanstalt zugeht, wie sie mit Wasser spritzen, einander anrempeln, beschimpfen und bestehlen. Und so wirst du dich mit größerer Sicherheit an dein Unternehmen machen. Wenn du dir von vornherein sagst, ich will baden und zugleich meine sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur bewahren. Und so bei allem tun. Denn wenn irgendetwas dein Baden beeinträchtigt, wirst du alsdann den Satz zur Hand haben, ich wollte ja nicht nur baden, sondern auch meine sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur bewahren. Ich werde sie aber nicht bewahren, wenn ich mich über solche Vorkommnisse aufrege. Die Dinge und die Meinung darüber sind nicht dasselbe. Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinung und Urteile über die Dinge. So ist zum Beispiel der Tod nichts Furchtbares, sonst hätte er auch dem Sokrates so erscheinen müssen. Sondern nur die Meinung, er sei etwas Furchtbares. Das ist das Furchtbare. Wenn wir also auf Hindernisse stoßen, beunruhigt oder gekränkt werden, wollen wir die Schuld nie einem anderen, sondern nur uns selbst geben, das heißt unseren Meinungen und Urteilen. Ein Ungebildeter verrät sich dadurch, dass er anderen Vorwürfe macht, wenn es ihm schlecht geht. Ein Anfänger in der philosophischen Bildung macht sich selbst Vorwürfe. Der gründlich Gebildete schiebt die Schuld weder auf einen anderen noch auf sich selbst. Sechs. Falscher und echter Stolz. Sei auf keinen Vorzug stolz, der nicht dein eigener ist. Wenn ein Pferd in seinem Stolz sagen würde, ich bin schön, so wäre das noch erträglich. Wenn du aber mit Stolz sagst, ich habe ein schönes Pferd, dann wisse, dass du nur auf einen Vorzug eines Pferdes stolz bist. Was ist nun dein eigen? Der Gebrauch deiner Vorstellungen. Wenn du also beim Gebrauch deiner Vorstellungen dich in Übereinstimmung mit der Natur verhältst, dann sei stolz. Denn dann wirst du auf einen Vorzug stolz sein, der wirklich dein eigen ist. Sieben. Der Ruf des Steuermanns. Wenn auf einer Seefahrt das Schiff gelandet ist und du aussteigst, um frisches Wasser zu holen, dann magst du nebenher ein Schalentier auflesen oder eine Meerzwiebel, aber deine Aufmerksamkeit muss auf das Schiff gerichtet bleiben und du musst es ständig im Auge behalten, ob nicht etwa der Steuermann ruft. Und wenn er ruft, dann musst du all jene Dinge liegen lassen, damit du nicht gefesselt wie die Schafe in das Schiff geworfen wirst. So ist es auch im Leben. Wenn dir statt einer Meerzwiebel oder eines Schalentiers eine Frau und ein Kind gegeben sind, so wird dies kein Hindernis sein. Wenn der Steuermann ruft, so lass das alles liegen, eile zum Schiff und dreh dich dabei nicht um. Bist du aber alt, so entferne dich niemals mehr weit vom Schiff, damit du nicht etwa ausbleibst, wenn er dich ruft. Acht. Nicht mein Wille. Verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst, sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht. Und dein Leben wird heiter dahinströmen. Neun. Kein Hindernis für dich. Krankheit ist hinderlich für den Körper, für die sittlichen Grundsätze aber nicht, falls sie selbst es nicht wollen. Lähmung ist hinderlich für das Bein, für die sittlichen Grundsätze aber nicht. Sag dir das bei allem, was dir zustößt. Du wirst nämlich finden, dass es für irgendetwas anderes hinderlich ist, nicht aber für dich. 10. Gegenkräfte in dir. Bei allem, was dir widerfährt, denke daran, dich dir selbst zuzuwenden und zu untersuchen, welche Kraft du hast, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn du einen schönen Knaben oder ein schönes Mädchen erblickst, so wirst du als Gegenkraft Selbstbeherrschung in dir finden. Mutet man dir eine schwere Strapaze zu, so wirst du Ausdauer, beleidigt man dich, Gleichmut finden. Wenn du dich daran gewöhnt hast, werden dich die Eindrücke und falschen Vorstellungen nicht mehr hinreißen. 11. Es gibt keinen Verlust. Sag nie von einer Sache, ich habe sie verloren, sondern ich habe sie zurückgegeben. Dein Kind ist gestorben, es wurde zurückgegeben. Deine Frau ist gestorben, sie wurde zurückgegeben. Man hat mir mein Grundstück gestohlen. Nun, auch das wurde zurückgegeben. Aber es ist doch ein Schuft, der es mir gestohlen hat. Was schert es dich, durch wen es der Geber von dir zurückforderte? Solange er es dir zur Verfügung stellt, behandle es als fremdes Eigentum, wie die Reisenden ihre Herberge. 12. Gleichmut hat seinen Preis. Wenn du moralische Fortschritte machen willst, gib Erwägungen wie die folgenden auf. Wenn ich mich nicht um meine Geschäfte kümmere, werde ich nichts zu essen haben. Oder wenn ich meinen Sklaven nicht züchtige, wird er einen Nichtsnutz. Denn es ist besser, frei von Kummer und Angst, Hungers zu sterben, als ständig innerlich aufgewühlt zu leben. Es ist besser, dass dein Sklave ein Taugenichts ist, als dass du selbst unglücklich bist. Fang also mit den unscheinbaren Dingen an. Wird dir ein bisschen Öl verschüttet, ein bisschen Wein gestohlen, so sage dir, das ist der Preis für Gleichmut, das der Preis für innere Ruhe. Umsonst bekommt man nichts. Wenn du deinen Sklaven rufst, bedenke, dass er dich vielleicht nicht hören kann. Und wenn er dich gehört hat, dass er vielleicht gar nicht in der Lage ist, das zu tun, was du von ihm verlangst. Aber sein Einfluss ist nicht so groß, dass deine innere Ruhe von ihm abhängt. Entweder oder. Wenn du Fortschritte machen willst, so ertrage es, dass man dich in Hinsicht auf die äußeren Dinge für unverständig und närrisch hält und wolle auch nicht den Anschein erwecken, etwas zu verstehen. Und wenn du einigen als etwas Besonderes erscheinst, misstraue dir selbst. Wisse nämlich, dass es für dich nicht leicht ist, deine sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur zu erhalten und zugleich die äußeren Dinge ernst zu nehmen, sondern wer sich um das eine kümmert, vernachlässigt zwangsläufig das andere. Falsches und richtiges Wollen. Wenn du willst, dass deine Kinder, deine Frau und deine Freunde ewig leben, bist du ein Narr. Denn du willst, dass du über das, worüber du nicht gebietest, gebietest, und dass das, was dir nicht gehört, dir gehöre. Und wenn du willst, dass dein Sklave keinen Fehler mache, bist du ebenso töricht. Denn du willst, dass das Laster kein Laster sei, sondern etwas anderes. Wenn du aber den Willen hast, das Ziel deines Strebens nicht zu verfehlen, so steht das in deiner Macht. In dem also übe dich, was dir möglich ist. Meister über einen jeden ist der, der die Macht hat, das, was der andere will oder nicht will, ihm zu gewähren oder ihn davon zu befreien. Wer also frei sein will, soll weder etwas erstreben, noch etwas meiden von dem, worüber andere gebieten. Sonst wird er zwangsläufig zum Sklaven. Warte, bis du an die Reihe kommst. Bedenke, du musst dich im Leben wie bei einem Gastmahl benehmen. Es wird etwas herumgereicht und du kommst an die Reihe. Strecke deine Hand aus und nimm bescheiden deine Portion. Es wird weitergereicht. Halte es nicht zurück. Es ist noch nicht bei dir angelangt. Richte nicht schon von Weitem dein Verlangen darauf, sondern gedulde dich, bis die Reihe an dir ist. So halte es auch mit dem Verlangen nach Kindern, nach einer Frau, nach Ämtern, nach Reichtum. Und du wirst einst ein würdiger Tischgenosse der Götter sein. Wenn du aber sogar von dem, was dir vorgesetzt wird, nicht nimmst, sondern es nicht beachtest, dann wirst du nicht nur ein Tischgenosse der Götter sein, sondern auch ihr Mitregent. So machten es Diogenes, Heraklit und ihresgleichen, und darum waren und hießen sie mit Recht göttlich. 16. Mitleiden, aber mit Vorbehalt. Wenn du jemanden in seiner Trauer weinen siehst, weil sein Kind außer Landes ist oder weil er sein Vermögen verloren hat, so gib Acht, dass dich nicht die Vorstellung hinreißt, er sei aufgrund dieser äußeren Ereignisse wirklich im Unglück, sondern sogleich habe den Satz zur Hand: Nicht das, was passiert ist, bedrückt diesen Mann, denn einen anderen bedrückt es ja auch nicht, sondern seine Meinung darüber. Soweit es nur auf Worte ankommt, zögere freilich nicht, ihm dein Mitgefühl zu bezeigen und, wenn es sich so ergibt, auch mit ihm zu klagen. Nur gib Acht, dass du nicht auch innerlich ergriffen klagst. Das Leben ist ein Schauspiel. Bedenke, du bist Darsteller eines Stücks, dessen Charakter der Autor bestimmt. Und zwar eines kurzen, wenn er es kurz, eines langen, wenn er es lang wünscht. Will er, dass du einen Bettler darstellst, so spiele auch diesen einfühlend. Ein Gleiches gilt für einen Krüppel, einen Herrscher oder einen gewöhnlichen Menschen. Deine Aufgabe ist es nur, die dir zugeteilte Rolle gut zu spielen. Sie auszuwählen, steht einem anderen zu. 18. Über Vorzeichen. Wenn ein Rabe unheilverkündend krächzt, lass dich nicht von deiner Vorstellung hinreißen, sondern kläre sogleich dein Denken und sage dir: Keines dieser Vorzeichen gilt mir, sondern nur meinem armseligen Körper, meinem dürftigen Besitz, meinem bisschen Ansehen, meinen Kindern oder meiner Frau. Für mich gibt es nur glückverheißende Vorzeichen, wenn ich es will. Was auch immer davon eintreffen mag, von mir hängt es ab, ob ich Nutzen daraus ziehe. 19. Der Weg zur Freiheit. Unbesiegbar kannst du sein, wenn du dich auf keinen Kampf einlässt, in dem der Sieg nicht von dir abhängt. Wenn du jemanden siehst, den man dir in der Ehre vorzieht, der großen Einfluss hat oder sonst hohes Ansehen genießt, so lass dich nicht vom äußeren Eindruck blenden und preise ihn nicht glücklich. Denn wenn das wahre Wesen des Guten zu dem gehört, worüber wir gebieten, dann ist weder Neid noch Eifersucht am Platz. Du selbst willst doch kein Prätor, Senator oder Konsul sein, sondern ein freier Mensch. Nur ein einziger Weg aber führt dahin, alles zu verachten, worüber wir nicht gebieten. 20. Beleidigungen treffen dich nicht. Bedenke, nicht wer dich beschimpft oder dich schlägt, verletzt dich, sondern nur deine Meinung, dass diese Leute dich verletzen. Wenn dich also jemand reizt, so wisse, dass es deine eigene Vorstellung ist, die dich gereizt hat. Deshalb versuche vor allem, dich vom äußeren Eindruck nicht hinreißen zu lassen. Hast du erst einmal Bedenkzeit gewonnen, wirst du dich leichter bemeistern. 21. Meditatio Mortis. Tod, Verbannung und alles andere, was furchtbar erscheint, halte dir täglich vor Augen, vor allem aber den Tod, und du wirst niemals schäbige Gedanken haben oder etwas maßlos begehren. Trotze dem Spott. Ist dir das Streben nach Weisheit ein echtes Bedürfnis, so stelle dich von vornherein darauf ein, dass man dich auslachen wird und dass dich viele verhöhnen und sagen werden, der ist uns plötzlich als Philosoph heimgekommen. Und wie kommt es, dass er die Brauen so hochzieht? Lass du nur das Stirnrunzeln. An dem aber, was dir als das Beste erscheint, halte so fest, als wärst du von Gott auf diesen Posten gestellt. Bedenke, wenn du treu bei deinen Grundsätzen bleibst, dann werden dich alle, die dich vorher immer auslachten, nachher bewundern. Weichst du aber ihrem Druck, so wirst du doppelten Spott ernten. Bleib deiner Maxime treu. Wenn es dir einmal passiert, dass du dich der Außenwelt zuwendest, weil du jemanden für dich einnehmen willst, so wisse, dass du deine Lebensmaxime verraten hast. Darum sei damit zufrieden, immer und überall ein Philosoph zu sein. Willst du überdies als solcher gelten, so betrachte dich selbst als solchen. Das wird dir genügen. 24. Helfen ja, aber nicht um jeden Preis. Gedanken wie die folgenden dürfen dich nicht quälen. Ohne Ehren werde ich dahin leben und nirgends etwas gelten. Falls das Ausbleiben von Ehren wirklich ein Unglück ist, du kannst doch durch das Wirken eines anderen ebenso wenig im Unglück sein wie in Schande. Hängt es etwa von dir ab, ein Staatsamt zu erlangen oder zu einem Festmahl eingeladen zu werden? Gewiss nicht. Wieso kann dies dann noch als Ausbleiben von Ehren aufgefasst werden? Und wie kannst du nirgends etwas gelten, da du doch einzig in dem Bereich etwas bedeuten sollst, über den du gebietest, worin du der Bedeutendste sein darfst? Aber deine Freunde werden so ohne Hilfe bleiben. Was meinst du mit ohne Hilfe? Sie werden von dir kein Geld bekommen und du wirst ihnen auch nicht das römische Bürgerrecht verschaffen können. Wer hat dir denn gesagt, dass dies zu den Dingen gehört, über die wir gebieten und nicht von anderen abhängt? Wer aber kann einem anderen geben, was er selbst nicht hat? Dann verschaff dir Geld, sagt ein Freund, damit auch wir etwas davon haben. Wenn ich es mir verschaffen kann, ohne dabei meine Selbstachtung, meine Verlässlichkeit und mein hochgesinntes Wesen zu verlieren, dann zeige mir den Weg und ich werde es mir verschaffen. Wenn ihr aber von mir verlangt, dass ich diese meine Güter preisgebe, damit ihr zu Gütern kommt, die gar keine sind, so seht ihr doch selbst ein, wie ungerecht und unvernünftig ihr seid. Was zieht ihr eigentlich vor? Geld oder einen verlässlichen und seinem Gewissen verpflichteten Freund? Verhelft mir also lieber zu diesen Eigenschaften und verlangt nicht von mir, dass ich etwas tue, wodurch ich sie gerade verlieren muss. Aber das Vaterland wird, so lautet ein Einwurf, soweit es auf mich ankommt, ohne Hilfe bleiben. Noch einmal frage ich, Hilfe welcher Art? Säulenhallen und Badeanstalten wird es von dir nicht bekommen. Aber was hat das zu besagen? Es bekommt ja auch keine Schuhe vom Schmied und keine Waffen vom Schuster. Es genügt, wenn jeder seine eigene Aufgabe erfüllt. Wenn du ihm einen Mitmenschen zu einem verlässlichen und seinem Gewissen verpflichteten Bürger heranbilden würdest, nützest du ihm dann nichts? Doch. Folglich dürftest auch du ihm nicht unnütz sein. Welche Stellung, sagt er, werde ich also im Staate einnehmen? Diejenige, die du einnehmen kannst, ohne in dir den Mann der Verlässlichkeit und Selbstachtung aufzugeben. Verlierst du aber in der Absicht, dem Staat zu helfen, diese Eigenschaften? Was kannst du ihm da noch nützen, wenn du schließlich schamlos und unzuverlässig geworden bist? Ehren haben ihren Preis. Es wurde dir jemand bei einem Festmahl oder bei einer morgendlichen Begrüßung oder einer Einladung, Rat zu erteilen, vorgezogen. Wenn dies etwas Gutes ist, dann solltest du dich darüber freuen, dass es jenem zuteil geworden ist. Wenn es aber etwas Schlechtes ist, dann ärgere dich nicht, dass du es nicht bekommen hast. Bedenke, wenn du nicht dasselbe tust wie die anderen, um das zu erlangen, worüber wir nicht gebieten, kannst du auch nicht auf dasselbe Anspruch erheben. Denn wie kann einer, der nicht ständig vor den Türen eines Großen aufkreuzt, dasselbe erreichen wie einer, der das tut? Entsprechendes gilt für den, der ihn eskortiert und lobt oder der das sein lässt. Du wirst ungerecht und unersättlich sein, wenn du den üblichen Kaufpreis nicht entrichten und diese Ehren unentgeltlich erhalten willst. Was kostet zum Beispiel der Salat? Sagen wir, einen Obolus. Wenn nun einer den Obolus bezahlt und dafür seinen Salat bekommt, du aber nicht zahlst und nichts bekommst, so glaube nicht, dass du das Nachsehen hast gegenüber dem, der etwas bekommt. Denn wie jener seinen Salat hat, so hast du noch den Obolus, den du nicht ausgegeben hast. Und genauso ist es auch hier. Du bist nicht zum Festmahl eingeladen worden? Natürlich nicht, denn du hast dem Gastgeber den Preis nicht bezahlt, um den er sein Mahl verkauft. Um ein Kompliment verkauft er es, oder eifrige Gefolgschaft. Bezahle also den Preis, um den er es verkauft, wenn dir das einen Vorteil bringt. Willst du aber nichts bezahlen und doch zu jenen Ehren kommen, dann bist du unersättlich und ein Narr. Hast du nun nichts anstelle des Mahls? Du hast jetzt die Gewissheit, dass du den nicht gelobt hast, den du nicht loben wolltest, und dass du dir von seinen Türwächtern nichts hast gefallen lassen müssen. Duldsamkeit, auch wenn es dich trifft. Den Willen der Natur kann man aus dem erkennen, worin wir untereinander nicht verschiedener Meinung sind. Wenn zum Beispiel der junge Sklave eines anderen den Trinkbecher zerbricht, dann ist man sogleich bereit zu sagen, so etwas kann passieren. Wisse nun, wenn dein eigener Trinkbecher zerbricht, so musst du die gleiche Einstellung haben wie damals, als der Becher des anderen zerbrach. Übertrage sie nun auch auf wichtigere Dinge. Ein Kind oder die Frau eines anderen ist gestorben. Es gibt keinen, der nicht sagen würde, das ist nun einmal das Los des Menschen. Wenn aber jemandem das eigene Kind stirbt, dann klagt er sogleich, weh mir, ich Unglücklicher. Wir sollten uns jedoch erinnern, was wir empfinden, wenn wir hören, dass andere ein solches Unglück getroffen hat. Vom Bösen. Wie ein Ziel nicht aufgestellt wird, damit man es verfehle, so wenig entsteht das Böse von Natur aus in der Welt. Liefere dich keinem anderen aus. Wenn jemand deinen Körper dem ersten Besten, der dir begegnet, ausliefern würde, dann wärest du entrüstet. Dass du aber dein Denken jedem Beliebigen auslieferst, so dass es beunruhigt und verstört wird, wenn er dich beleidigt, dessen schämst du dich nicht? Bedenke die Voraussetzungen und Folgen. Bei allem, was du tust, bedenke die Voraussetzungen und Folgen und geh erst dann ans Werk. Andernfalls wirst du anfangs voll Begeisterung an die Sache herangehen, da du ja keine der möglichen Entwicklungen bedacht hast. Später aber, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, schmählich aufgeben. Du willst bei den Olympischen Spielen siegen? Ich auch, bei den Göttern, denn das ist eine feine Sache. Aber bedenke die Voraussetzungen und die Folgen, und dann erst pack die Sache an. Du musst dich einer harten Disziplin unterwerfen, eine strenge Diät befolgen, musst auf Süßigkeiten verzichten, auf Kommando trainieren, zu festgesetzter Zeit, bei Hitze und bei Kälte. Dann darfst du kein kaltes Wasser trinken, keinen Wein, wenn du Lust dazu hast. Kurz, du musst dich deinem Trainer wie einem Arzt ausliefern. Dann, beim Wettkampf, musst du dich im Sand wälzen, kannst dir den Arm ausrenken, den Knöchel verstauchen, eine Menge Staub schlucken, manchmal auch Hiebe bekommen und musst trotz allem vielleicht eine Niederlage einstecken. Dies alles erwäge, und hast du dann noch Lust, dann geh zum Wettkampf. Andernfalls wirst du dich wie die Kinder benehmen, die bald Ringkampf, bald Gladiatorenkampf spielen, jetzt Trompete blasen, dann Theater spielen. So bist auch du heute ein Wettkämpfer, morgen ein Gladiator, dann wieder Redner, dann Philosoph, aber nichts mit ganzer Seele. Nein, wie ein Affe machst du alles nach, was du siehst, und bald gefällt dir dieses, bald jenes. Denn du gehst eben an eine Aufgabe heran, ohne sie dir vorher überlegt und von allen Seiten in Augenschein genommen zu haben. Dich treibt nur der blinde Zufall und ein frostiges Verlangen. So haben zum Beispiel manche einen Philosophen gesehen und jemanden reden hören, wie Euphrates redet. Freilich, wer kann so reden wie er? Und nun wollen sie selbst Philosophen sein. Mensch, überleg dir doch zuerst, worum es sich eigentlich handelt. Dann prüfe die Ausstattung deiner Natur, ob du der Sache auch gewachsen bist. Du willst Fünfkämpfer oder Ringer sein? Sieh dir deine Arme, deine Schenkel an. Prüfe deine Hüften. Denn der eine ist für dieses, der andere für jenes geschaffen. Glaubst du, dass du als Philosoph wie bisher essen und trinken und unverändert deiner Lust und Unlust frönen kannst? Du musst auf Schlaf verzichten, hart arbeiten, deine Angehörigen verlassen, von einem armseligen Sklaven dich verachten und von jedem, der daherkommt, verspotten lassen, bei allem den Kürzeren ziehen, bei Ehren und Ämtern, vor Gericht und bei jedem noch so belanglosen Geschäft. Überleg dir gut, ob du um diesen Preis Gleichmut, Freiheit und innere Ruhe gewinnen willst. Willst du das nicht, so lass dich nicht auf die Philosophie ein, damit du es nicht wie die Kinder machst. Heute Philosoph, morgen Zollpächter, dann Redner, dann kaiserlicher Prokurator. Das passt nicht zusammen. Du musst ein Mensch sein, ein guter oder ein schlechter. Du musst entweder das leitende Prinzip in dir zur Vollendung bringen oder die äußeren Dinge, kunstvoll an der Innen- oder Außenwelt arbeiten. Das heißt, entweder die Stelle eines Philosophen oder eines Durchschnittsmenschen einnehmen. Tu immer deine Pflicht. Unsere Pflichten bemessen sich im Allgemeinen nach unseren sozialen Beziehungen. Da ist ein Vater. Es ist einem auferlegt, sich um ihn zu kümmern, ihm in allem den Vortritt zu lassen, es zu ertragen, wenn er schimpft und einen schlägt. Aber er ist ein schlechter Vater. Hat dich die Natur etwa mit einem guten Vater in Beziehung gebracht? Nein, nur mit einem Vater. Mein Bruder tut mir Unrecht. Gut, aber halte an deiner Einstellung ihm gegenüber fest. Gib nicht darauf Acht, was er tut, sondern was du tun musst, wenn deine sittlichen Grundsätze mit der Natur übereinstimmen sollen. Denn kein anderer wird dir schaden, wenn du es nicht willst. Dann aber wirst du geschädigt sein, wenn du annimmst, dass du geschädigt wirst. So wirst du auch die Pflicht deines Nachbarn, deines Mitbürgers und deines Feldherrn dir gegenüber erkennen, wenn du dich daran gewöhnst, deine sozialen Beziehungen zu ihnen richtig zu sehen. 31. Frömmigkeit. Was die Frömmigkeit gegenüber den Göttern betrifft, so wisse, dass es hauptsächlich darauf ankommt, richtige Vorstellungen über sie zu haben. Dass sie existieren und das Weltall gut und gerecht regieren und dass du die Bereitschaft haben musst, ihnen zu gehorchen und dich allem, was geschieht, zu fügen und freiwillig zu folgen, in der Überzeugung, dass es von der vollkommensten Einsicht zum Ziel geführt wird. Dann wirst du die Götter nämlich niemals tadeln und ihnen vorwerfen, sie kümmerten sich nicht um dich. Das ist aber nur dann zu erreichen, wenn du die Begriffe Gut und Böse von allem trennst, worüber wir nicht gebieten, und sie lediglich in dem Bereich gelten lässt, über den wir gebieten. Denn wenn du etwas von jenem für gut oder böse hältst, so wirst du zwangsläufig die Verursacher tadeln und hassen, sobald du verfehlst, was du erstrebst, oder dem anheimfällst, was du nicht wünschst. Denn es liegt in der Natur eines jeden Lebewesens, das, was ihm schädlich erscheint und was den Schaden verursacht, zu fliehen und sich von ihm abzuwenden, dem Nützlichen und seinen Verursachern aber nachzugehen, und zu bewundern. Es ist also unvorstellbar, dass einer, der sich geschädigt glaubt, über den, der ihn seiner Meinung nach schädigt, freut, wie es ja auch unmöglich ist, dass man sich über den Schaden selbst freut. Daher wird auch ein Vater von seinem Sohn beschimpft, wenn er sein Kind nicht teilhaben lässt an den Dingen, die dieses für gut hält. Und so machte auch Polyneikes und Eteokles die Vorstellung, die Alleinherrschaft sei ein Gut zu gegenseitigen Feinden. Deshalb beschimpfen auch der Bauer, der Seemann und der Kaufmann die Götter. Und dasselbe tun diejenigen, die ihre Frauen und Kinder verlieren. Denn wo Nutzen ist, da ist auch Frömmigkeit. Wer sich daher bemüht, zu begehren und zu meiden, wie es sich gehört, der bemüht sich zugleich auch um Frömmigkeit. aber Trank- und Rauchopfer und die Erstlingsgabe nach Vätersitte darzubringen, ist stete Pflicht, mit reinem Herzen, nicht zerstreut, nicht nachlässig, nicht knausrig, aber auch nicht über unsere Mittel hinaus.